Hallo, so schön, dass du da bist hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, es geht deinem Herz gut und ich freue mich sehr, dass du da bist und wir Zeit miteinander verbringen können in einer so mega inspirierenden neuen Podcast-Folge. Ich bin richtig hyped, tatsächlich sie jetzt hier mit dir zu teilen. Es war ein so inspirierendes, schönes Gespräch mit Christina Lunz. Vielleicht kennst du Christina. Sie ist preisgekrönte Menschenrechtsaktivistin, ehemalige Beraterin des Auswärtigen Amts und sie ist Begründerin und Mitgeschäftsführerin vom Center for Feminist Foreign Policy. Und sie hat unter anderem die Bücher geschrieben, Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch und Unlearn Patriarchy. Und Christina ist... Die Frau ist wirklich einfach so toll. Ich habe ein bisschen Girl Crush on her auf jeden Fall. Unfassbar intelligent, eloquent und gleichzeitig ein Herz aus Gold und so inspirierend. Und ich spreche mit Christina unter anderem darüber, was braucht es eigentlich, um Frieden entstehen zu lassen und wie wir es schaffen, uns in einer Welt voller Kriege, Krisen, Unrecht nicht von dieser Frustration überwältigen zu lassen, sondern wirklich in Kontakt mit unserer Selbstwirksamkeit zu kommen. Welche Hebel es gibt für eine nachhaltige, friedvolle Welt. Weil ich glaube, wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du einer dieser Menschen, die daran arbeiten und die daran glauben, dass es möglich ist, dass wir alle anders miteinander leben, anders miteinander umgehen. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Wie können wir da hinkommen? Also in dieser Podcast-Folge. Wir sprechen darüber, wie Frauen mehr Selbstbewusstsein entwickeln können im Hinblick auf ihr intuitives Wissen und warum Feminismus sich in seiner Intention überhaupt nicht gegen Männer richtet und dass es eben super oft auch falsch verstanden wird, leider. Und wie die Gewaltbereitschaft eines Landes nach außen und innen an das Niveau der Gleichberechtigung gekoppelt ist, was super spannend ist. Und weshalb sich Gutes tun oder weshalb Gutes tun und damit Geld verdienen sich gegenseitig nicht ausschließt und wie du mit der Angst vor Ablehnung und Frustration unter anderem über das, was in dieser Welt passiert, eben umgehen kannst. Und ja, also wirklich, ich bin sehr inspiriert aus diesem Interview rausgegangen und freue mich deswegen auch tatsächlich sehr, es mit dir zu teilen. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn es dich auch inspiriert hat und du was daraus für dich mitnimmst, wenn du das Gespräch teilst auf Social Media, an deine Freunde schickst und wir einfach dieses Wissen, was Christina auch mitgibt in dieser Folge, weitergeben, weil ich glaube, dass das unglaublich viel verändern kann. Und ja, wünsche dir wahnsinnig viel Spaß damit. Viel, viel Freude. Und jetzt geht's auch schon los. Enjoy. Deine Laura. Ich freue mich so sehr, dich heute hier im Podcast zu haben und bin ganz gespannt in die Themen, in die wir einsteigen können, weil ich dich als Menschen so mega spannend finde und es einfach auch deine Arbeit so wahnsinnig wertschätze und mich wirklich freue, mit dir auch über das Thema Feminismus zu sprechen, freue mit dir über das Thema Frieden zu sprechen, neue Welt irgendwo auch, Unternehmertum, Frau sein, Mann sein, Spiritualität. Also ich glaube, so in dir sind so viele spannende Themen so miteinander verbunden und ich glaube, ja, wir können da heute so von ein paar anderen Perspektiven vielleicht mal drauf schauen, was ich total schön finde. Also herzlich willkommen im Podcast, so schön, dass du da bist.
Danke sehr, ich freue mich total. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wie schön ist es hier auch. Und dann mit dir hier zu sein und ja, ganz, ganz, ganz toll.
Richtig schön. Nimm mich mal gerade mit in dein Leben. Wie sieht gerade so ein, also gibt es sowas wie so einen Standardtag gerade in deinem Leben oder ist jeder Tag anders? Oder wenn es einen Standardtag gäbe, wie würde er aussehen? Ich frage mal so.
Wenn es einen Standardtag gäbe, dann wäre das, glaube ich, so eine wilde Mischung aus ein paar Terminen mit dem Team. Ich habe ein gemeinnütziges Unternehmen mit wir sind 17 Leute und ein paar Supervisions habe ich noch. Das heißt, ein paar Termine mit dem Team, dann aber auch Interviews und oder Podcasts, dann vielleicht einen Fototermin, dann ein Buch schreiben dazwischen, Fundraising und abends wahrscheinlich eine Abendsveranstaltung. Irgendwie so von früh bis spät sehr kontrolliert durchgeplant und so, dass ich einfach alles sehr gut hinbekomme. So, glaube ich, wäre so ein Tag für mich. Sehr wahrscheinlich so zwischendurch, wenn es so ein Standardtag wäre, kurz irgendwo im Ausland gewesen bei einer Veranstaltung und dann wieder zurück.
Ein ganz normaler Tag. Super spannend. Ich sehe da ein paar Parallelen auf jeden Fall. Lass uns anfangen weil du das gerade als auch als erstes genannt hast, an deinem Tag dein gemeinnütziges Unternehmen. Mhm. Erzähl mal ein bisschen darüber, wann hast du gegründet? Was ist auch vielleicht deine Vision, deine Mission mit deinem Unternehmen? Was willst du damit bewirken? Ja, fangen wir damit einfach mal an.
Total gern. Vor 4, 4,5 Jahren knapp jetzt schon, habe ich das Center for Feminist Foreign Policy, eine gemeinnützige GmbH, GmbH, mitbegründet mit Nina, meiner Mitbegründerin Nina Bernarding, hier in Berlin. Und seitdem, also wir sind eine Mischung aus Think Tank und Advocacy-Organisationen. Wir bringen feministische Analysen und feministische Forderungen in unterschiedliche Bereiche der Außen- und Sicherheitspolitik mit dem Ziel, herkömmliche Paradigmen und Vorgehensweisen von Außen- und Sicherheitspolitik so auf den Kopf zu stellen, dass wirklich eine gerechte und nachhaltig friedvolle Welt erreicht werden kann. Weil wir wissen durch Forschung, dass der wichtigste Faktor dahingehend, ob ein Land nach innen oder nach außen gewaltbereit ist, ist das Niveau an Gleichberechtigung. Darum in allem, wie wir arbeiten, ob zu Klimagerechtigkeit, Abrüstung, Menschenrechtsverteidigung und wo wir dann Wissen produzieren und Forderungen aufstellen und Kampagnenarbeit machen, gucken wir uns immer an, wie können Hebel verwendet werden, diplomatische Hebel, um eben mehr Gerechtigkeit und Gleichberechtigung zu schaffen, um dann eben so einer aufrichtig, nachhaltig, friedvollen Welt beizutragen. Und da haben wir, Nina und ich, inzwischen ein ganz, ganz großartiges Team. Wir sitzen gar nicht so weit entfernt in Schöneberg, sind auch in einer sehr schönen Altbau, in einem Altbaubüro, sind ein Team von 17 Leuten und das sind ganz großartige Menschen, die ExpertInnen in den unterschiedlichen Bereichen sind, eben wie Verteidigung von LGBTQI und Frauenrechte gegen die antifeministischen Angriffe, Klimagerechtigkeit, dekolonialisierte Außenpolitik, viel zu Abrüstung auch. Und genau, ein sehr internationales Team. Und genau, und seit 4, 4,5 Jahren bauen wir das auf. Und ja, genau.
Wow, okay. Das ist mega inspirierend. Ich würde gerne einen Satz, du hast den so schnell gesagt, dass ich mir nicht sicher bin, ob das bei allen so angekommen ist. Aber ich finde, das ist ein so wichtiger Satz, den ich gerne nochmal hervorheben möchte. Es ist wissenschaftlich so, dass die Gewaltbereitschaft von Ländern nach innen wie auch nach außen direkt korreliert
mit dem Vorkommen an Mangel an Gleichberechtigung. Genau, oder so. Ja, das ist richtig.
Das ist ja allein die Erkenntnis.
Das ist krass, ne?
Ja. Müsste ja alles verändern eigentlich. Also da ist ja dann so der offensichtliche Hebel, ja, wo man irgendwo aber auch so logisch, ne, wenn man sagt, also jetzt so aus spiritueller Sicht, so Yin und Yang in dem Moment, wo es in Balance ist, natürlich ist es dann in sich geschlossener und vollständig und hat nicht mehr diese Aggressivität, sowohl nach innen als auch nach außen. Ja, super spannend.
Ganz genau, wie du sagst, ne? Also umso patriarchaler ein Staat, der Aufbau eines Staates ist, also umso stärker irgendwie Gewalt gegenüber Frauen innerhalb eines Staates, wie sogenannte häusliche, also interpartnerschaftliche Gewalt und die Straflosigkeit von Gewalt gegen Frauen oder die Verheiratung von Mädchen oder die Ehe zwischen Cousins und Cousinen, was auch eine Form der Unterdrückung von Frauen ist. So umso stärker diese unterschiedliche Ausprägung von männlicher Gewalt gegenüber Frauen in einem Staat ist, was immer auch zu mehr Gewalt gegenüber anderen Minderheitsgruppen führt. Umso stärker diese patriarchalen Strukturen legitimiert dann eben auch alle anderen Formen von Gewalt. Und solche Staaten, die nach innen so gewaltbereit sind und nicht willens sind, den eigenen MitbürgerInnen Freiheit und ein Leben frei von Gewalt zu geben, ist sehr viel wahrscheinlicher auch dazu bereit, diese Form der Gewalt gegenüber anderen Staaten einzusetzen oder weniger bereit, internationale Menschenrechtsabkommen einzuhalten und sämtliche Indikatoren wie die Friedfertigkeit eines Landes, sondern auch der gesundheitliche Status des Landes, inwieweit die Natur in dem Land ausgebeutet wird, hängen davon eben ab.
Super spannend. Was konkret macht deine Organisation, die gemeinnützige Organisation, die du hast? Du hast vorhin schon so ein paar Themen angesprochen. Ich stelle es mir aber trotzdem unglaublich herausfordernd vor, gegen diese patriarchalischen Strukturen anzugehen. Weil das ist ja oft so dieses, so haben wir es immer schon gemacht, so machen wir es jetzt auch weiter. Wo siehst du da auch jetzt für alle, die gerade zuhören, also wo siehst du uns da auch dann als Zivilbevölkerung vielleicht in der Verantwortung, aufzustehen oder bestimmte Petitionen vielleicht zu unterschreiben? Also wo sind jetzt ganz konkret vielleicht für uns auch Hebel, wie wir das umsetzen können oder verstärken können, eine Gleichberechtigung jetzt nicht nur sowohl bei uns, sondern eben auch in anderen Ländern zu unterstützen?
Mhm. Vielleicht um mal so einen kurzen Einblick zu geben. Also inzwischen gibt es weltweit 12 Staaten, die entweder eine feministische Außenpolitik verkündet haben oder die gerade entwickeln. Und mit denen sind wir alle auch im ziemlich engen Austausch organisiert über so ein enges Netzwerk.
Welche Staaten sind es?
Dazu gehören, Schweden hatte es 2014 als erstes eingeführt, tatsächlich leider aber im Oktober, nachdem eine rechtere Koalition an die Macht kam, wieder abgesägt sozusagen. Aber es gibt dann noch Frankreich und Spanien und Kanada und Mexiko und Chile, Luxemburg und aber eben auch Deutschland seit einem Jahr. Deutschland verankerte das im Koalitionsvertrag. Wir hatten in Deutschland seitdem es uns gibt, viel Lobbyarbeit gemacht, seit Anfang an viel mit den Grünen vor allem zusammengearbeitet und freuen uns natürlich sehr, dass es uns in den Koalitionsvertrag geschafft hat und dass wir auch so eine feministische Außenministerin haben. Also nicht nur die erste Frau in der 151-jährigen Geschichte des Auswärtigen Amtes, des Außenministeriums in Deutschland, sondern auch die erste aufrichtig feministische Ministerin. Und gibt es einen Konsultationsprozess, wo auch die Strategie Deutschlands dahingehend entwickelt wird. Da sind wir auch stark involviert. Und wir versuchen dann eben in unterschiedlichen Bereichen, ob zur Arbeit der Bundesregierung, zur humanitärer Hilfe oder zu Friedensförderung, zu Rüstungsexportkontrollgesetz. Also wie kann es sein, dass deutsche Waffen irgendwie zu sexualisierter Gewalt in anderen Ländern beitragen und viele, viele andere Fragen. Da gehen wir tief rein, machen viel Wissensproduktion, arbeiten immer mit anderen ExpertInnenorganisationen zusammen und stellen dann Forderungen auf, die wir dann eben in diese Prozesse auch mit reinnehmen. Wir haben auch irgendwie als letztes Jahr im August, am 15. August, Kabul an die Taliban fiel, hatten wir ziemlich schnell gemeinsam auch mit Stüssen Tekal und Hava Help eine Kampagne gemacht zu Defend Afghan Women's Rights, haben sehr, sehr viele Gelder gesammelt für Organisationen vor Ort, arbeiten seitdem eng mit führenden afghanischen Frauenrechtsverteidigerinnen zusammen, wo wir in den nächsten Wochen auch nächstes Forderungspapier rausbringen, was gemeinsam mit ihnen oder federführend von ihnen entwickelt wurde, für was jetzt passieren muss. Es ist eine riesen Hungersnot in dem Land. Frauen sind sukzessiv, seitdem die Taliban in die Macht kamen, haben Frauen immer mehr Rechte verloren. Es fing damit an, nicht mal allein das Haus verlassen zu dürfen. Mädchen bekommen keine Bildung mehr. Frauen dürfen nicht mal in Parks gehen. Also es gibt eigentlich keine Rechte mehr für Frauen in dem Land. Und das gucken wir uns alles an. Und wir sagen eben, Leute, irgendwie so historisch traditionelle Außenpolitik hat den großen Fokus auf militärische Sicherheit, auf die Sicherheit von Nationalstaaten und deren Grenzengesetz, auf wirtschaftliche Interessen. Das bringt aber der Mehrheit der Gesellschaft keine Sicherheit. Und dieses alte Sicherheitsverständnis zu denken, nur wenn wir viel aufrüsten und wir leben in einer hypermilitarisierten Welt, wo jedes Jahr so ein Zigfaches an Geldern, an Verteidigung, nukleare Aufrüstung, Waffen ausgegeben wird und weniger als 1% von dem beispielsweise an die Friedensförderung durch die Friedensmission durch die Vereinten Nationen. In so einem Zustand können wir nie in eine gerechte Welt kommen. Aber diese alten Paradigmen, dieses mehr Aufrüsten, das bedeutet Sicherheit, das ist so stark in außen- und sicherheitspolitischen Zirkeln drin, dass es, ich finde, dass dieser militarisierte Zustand einer der hartnäckigsten Ausprägungen der patriarchalen Gesellschaftsordnung ist. Und das zu überkommen, würde auch bedeuten, wirklich Billionen, wir reden von Billionen. Letztes Jahr wurden mehr als 2 Billionen US-Dollar international für Verteidigung ausgegeben. Es würde so viel Geld freimachen für andere Themen wie Pflegepersonal fair zu bezahlen, Klimaadaption und Mitigation voranzubringen, irgendwie eine Gesellschaft so aufzubauen, dass wirklich allen Menschen gut geht. Und dann sind wir weit davon entfernt.
Ja. Würdest du sagen, dass einer der wichtigsten Dinge, die vielleicht jeder für sich machen kann, ist, sich zu informieren? Also so als ersten Schritt, also da wirklich in die, überhaupt erstmal sich dieses Wissen anzueignen?
Ja, entschuldige, das war natürlich
deine Frage. Nee, alles gut. Es war super spannend, dass du gesagt hast.
absolut ja. Denn eine Gesellschaft, also die Narrative, die eine Gesellschaft irgendwie bestimmt oder diejenigen, die die Macht in einer Gesellschaft haben, Narrative zu bestimmen, haben am Ende auch irgendwie Macht darüber, wie wir uns verhalten oder was wir als richtiges Wissen oder richtiges Handeln ansehen. Und in dem Moment, wo viele Leute hinterfragen, bestimmte Paradigmen hinterfragen, wie bringt militärische Sicherheit wirklich Sicherheit für alle? Nein. Das ist so der wichtige Punkt, wo wir reinkommen, um Dinge zu ändern. Ich hatte auch versucht, ich habe Anfang des Jahres mein Buch rausgebracht und mit dem Buch eben auch genau das zu versuchen aufzuzeigen, wie in der Theorie diese alten Paradigmen so festsitzen, obwohl es so viele bessere Ideen von feministischen AkademikerInnen seit Jahrzehnten auch gibt und versucht aufzuzeigen, wie in der Diplomatie, die Geschichte der Diplomatie bewusst andere Stimmen außer die des weißen Mannes aus dem globalen Norden unterdrückt hat und dieses Infragestellen auch, was ist denn richtiges Wissen? Wessen Wissen wird als legitim angesehen? Warum wird überall in Universitäten auf der ganzen Welt irgendwie das Wissen von weißen Männern irgendwie aus USA, Großbritannien, Italien, Deutschland, Frankreich irgendwie gelehrt, aber irgendwie nicht indigenes Wissen oder das Wissen von Frauen? Stattdessen wurde vor nicht allzu vielen Jahrhunderten systematisch Frauen ermordet durch die sogenannte Hexenverbrennung, um das Wissen auszurotten. Und allein sich Fragen zu stellen wie, welches Wissen sehen wir eigentlich als legitimes Wissen an und welche Erzählungen ziehen wir immer weiter und welche und wie begründen die dann auch den Aufbau von Institutionen? Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Wie können Frauen selbstbewusster werden im Hinblick auch auf dieses intuitive Wissen, das wir haben? Weil ich glaube ja vieles, was du auch ganz am Anfang beschrieben hast, dass wie automatisch ein friedlicheres Land entsteht, wenn du Gleichberechtigung hast, liegt ja zu einem großen Teil auch an der Art und Weise, wie Frauen denken, sind, wie wir oft ja sehr inklusiv sind. Und wie können wir Frauen da mehr auch in uns selber die Berechtigung geben und die Erlaubnis geben, dieses weibliche Leben zu dürfen, sowohl auch als Unternehmerin, als wo auch immer wir beruflich auftreten, aber natürlich auch zu Hause. Also ich glaube, das fängt ja irgendwie auch bei uns an, bei uns Frauen, da in diese innere Aufrichtung zu kommen. Wer hat dir dabei geholfen, in deinem Leben vielleicht auch für dich in diese innere Aufrichtung zu kommen? Und was kann jede Frau da vielleicht auch für sich selber tun, um da mehr in dieses Selbstbewusstsein, auch in dieses Selbstverständnis und in diesen Selbstwert zu kommen, was wir beizutragen haben und wie wichtig das ist, dass wir das beitragen?
Das ist eine schöne Frage. Für mich, weil du gefragt hast, ich gehe vielleicht erst darauf ein, wie das bei mir war. Bei mir war das eine Mischung aus, bei mir hat sich sehr viel verändert, wirklich, als ich anfing. Und das war erst in meinen early mid-20s so. Also ich bin ein bisschen später zum Feminismus gekommen. Da hatte ich angefangen, sehr viel feministische Literatur zu lesen und dann zu verstehen, wie in unserer Gesellschaft, in der patriarchalen Gesellschaft, patriarchal seit 4.000 bis 6.000 Jahren und patriarchale Gesellschaft bedeutet ja die ungerechtfertigte Vormachtstellung von Männern in Staat und Familie und wie in so einer Gesellschaft alles Weibliche abgewertet wird, um eben Hierarchien, wo Männer im globalen Kontext, ne, von einer bestimmten Klasse und Herkunft und Religion und Sexualität, damit das aufrechterhalten werden kann, wie vieles anderes abgewertet wird und eben dadurch vor allem das Weibliche. Ne? Also wir Männern, die irgendwie weibliche Eigenschaften zugesprochen werden, werden bis heute noch irgendwie als mit Wörtern, die ich gar nicht wiederholen möchte, irgendwie beschimpft, die irgendwie auch natürlich weibliche Geschlechtsteile beschreiben und so diese starke Abwertung von allem Weiblichen in unserer Gesellschaft, das zu verstehen, wie systematisch das ist, zu verstehen, dass wie mit Frauen umgegangen wird, die den Status quo in Frage stellen, die so sehr, also mir inklusive von Online-Gewalt betroffen sind, eben weil sie ihre eigene Wahrheit oder aussprechen oder auch den Status quo in Frage stellen, das alles zu verstehen, wie das systematisch ist, um diese Abwertung des Weiblichen aufrechtzuerhalten, das hat mir erstmal intellektuell geholfen und aber auf einer eher emotionalen oder auch spirituellen Ebene waren das Menschen wie meine Mentorin und Freundin Cilla Elworthy. Cilla ist eine 78-jährige Schottin, die sehr vielen Jahrzehnten wahnsinnig beeindruckende Arbeit zu nuklearer Abrüstung, Friedensbildung, Female Empowerment, also mehr dreifach für den Friedensnobelpreis nominiert, ganz viele Auszeichnungen bekommen. Durch ihre innere Arbeit, die sie mit mir geteilt hat und Verständnis darüber, wie meine innere Unaufgeregtheit und mein innerer Seeboden und das Vertrauen in mein Wissen, wo mir doch so oft erzählt wird, dass es nicht legitim sei, so die eigene Emanzipation geschafft zu haben. Das war mir sehr, also das hat bei mir alles geändert, weil seitdem, ich mache jetzt irgendwie seit 8 Jahren ungefähr, äußere ich mich öffentlich zu feministischen Themen, damals angefangen mit einer Kampagne gegen die Bild-Zeitung und den Sexismus in der Bild-Zeitung oder auch, ich war vorne mit dabei, als 2016 das Sexualstrafrecht in Deutschland geändert wurde zu Nein heißt Nein. So seit 2016 zählt in Deutschland erst die Entscheidung für, also der Consent zu oder gegen den Geschlechtsakt als relevant, um eine Vergewaltigung so strafrechtlich verfolgen zu können. Und bei all diesen Themen oder auch der Gründung meiner Organisation zu feministischer Außenpolitik, bei allem, was ich gemacht habe, war wirklich so eine Menge an Menschen, disproportional Männer, die mir gesagt haben, wie dumm das alles ist und wie naiv und dass das alles falsch ist und dass ich es einfach nicht checke. Und so dieses Absprechen meines Wissens und meines Verständnisses. Und da, wenn das auf einen zukommt, und das kommt also wirklich ständig, da ist es dann echt gut, eine innere, aufrichtige Haltung zu haben. Und die hat sich bei mir eben ergeben durch persönliche Vorbilder, das Lernen von denen, aber auch das intellektuelle Verständnis dafür, wie Weiblichkeit und weibliches Wissen abgewertet wird in unserer Gesellschaft.
Super spannend. Also erstmal danke, dass du da so deinen Weg gehst und diese innere Aufrichtung hast, weil ich kann mir vorstellen, was da dann auch auf dich eindrückt, ne, von außen. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Ich würde gerne auf einen Punkt kurz eingehen, wo ich selber manchmal so ein bisschen so ein Störgefühl bekomme, wenn man über Feminismus spricht, ist dann auf der anderen Seite irgendwie die Abwertung der Männer. und da finde ich den Austausch mit dir super spannend, weil ich glaube, es braucht ja beides. Es braucht ja auch das Verständnis zu sehen, dass das, was die Männer machen, kommt ja auch nicht aus einer positiven Männlichkeit, sondern ja eigentlich irgendwo auch aus der Angst, selber nicht gut genug zu sein. Weil nur dadurch musst du ja überhaupt das andere abwerten und dich irgendwie aufwerten. Weil wärst du ja in Peace mit dir, musst du ja niemand anderen klein halten. Was glaubst du, können wir tun, auch in dem Gespräch über Feminismus, um diesen positiven Dialog auch hinzubekommen zwischen dem Mannsein und dem Frausein? Weil du hast ja gesagt, es braucht ja die Balance, ne? Es braucht ja beides. Es braucht ja weder nur das eine noch nur das andere, sondern eigentlich braucht es ja beide Energien in ihrer Ganzheit. Also was glaubst du, können wir da tun, auch in dem Diskurs, um dann nicht irgendwo auf der anderen Seite wieder vom Pferd zu fallen?
Ja. Das ist wirklich der springende Punkt. Und genau, so Feminismus sollte eigentlich niemals und war in der Intention niemals gegen Männer gerichtet, sondern immer gegen ein System, unter dem alle leiden, also weil es einfach ein System ist, das von der Geburt an Menschen in Boxen packt aufgrund der Geschlechtsteile. Das ist einfach so verrückt, auch wenn man sich das überlegt. Ne? Von Geburt an, noch im Bauch wird mit Babys, wenn man weiß, ob sie ein Mädchen werden sollen oder ein Junge, anders umgegangen. Mit Mädchen schon viel sanfter gesprochen, von Jungs schon sind dann schon die kleinen Rabauken. Von klein auf werden Jungs zu den Räubern und Machern und den Lauten erzogen und sehen das ja auch in Gesellschaft überall, ob in Medien kommen sie fast nur vor, in Geschichtsbüchern sowieso nur Männer, in Ahnengalerien von Ministerien und in Positionen.
Mir ist irgendwann mal bei Straßennamen aufgefallen.
Straßennamen.
Wo ich irgendwie so, ich bin so durch die Stadt gefahren, weil so, warum gibt es eigentlich keine Frauenstraßen?
Absolut.
Genau. So, das ist ja so.
Genau, also von Jungs, die von klein an aufwachsen, sehen sich überall in gesellschaftlich relevanten und wichtigen Positionen repräsentiert. Mädchen überhaupt nicht. Und Mädchen werden herangezogen zu dem kleinen, lieben, süßen, gib mal dem Onkel einen Bussi, sei mal süß und sei mal nicht so aufmüpfig und sei, ne, irgendwie diese ganzen Sachen. Und dieses in Boxen packen schadet uns alle. Es ermöglicht Frauen nicht, eben in diese Stärke zu gehen und anzunehmen, sie könnten auch gesellschaftlich irgendwie führen, Beitrag leisten, gestalten, wie auch immer. Und Jungs und Männern wird die Message vermittelt, und du darfst nicht emotional sein. Also Indianer weinen sowieso nicht und wein du mal nicht. Und haben fast kaum den Zugang zur eigenen Gefühlswelt. Und Zahlen zum Beispiel, also die Tatsache, dass also unsere Gesellschaft zeichnet sich aus durch die Allgegenwärtigkeit, Normalisierung und Straflosigkeit von männlicher Gewalt. Jede dritte Frau ist von einer starken Form männlicher Gewalt betroffen. Jeden dritten Tag wird in Deutschland versucht, ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. Jeden Tag versucht er das, jeden dritten Tag gelingt ihm das. Man schätzt, dass ungefähr jede fünfte Frau vergewaltigt wird oder es versucht wird bei ihr. Also diese Allgegenwärtigkeit von männlicher Gewalt macht unsere Gesellschaft aus, bis hin natürlich zu Extremismus, Terrorismus, Kriegen. Das ist das Kontinuum männlicher Gewalt, die unsere Gesellschaft prägt. Aber es ist ja nicht so, dass irgendwie Männer als irgendwie Gewaltpotenzial auf die Welt kommen, sondern es ist eine Gesellschaft, die Männern bestimmte Messages gibt, die den Zugang zu Gefühlen, zu Ausgeglichenheit verwehrt. Die Suizidrate in allen Altersstufen unter Männern ist viel, viel höher als bei Frauen, weil es ihnen nicht zugesprochen wird, nach Hilfe zu fragen. Und erst wenn wir so Feminismus ist dieser Versuch, diese Boxen aufzubrechen, dass Menschen irgendwie geboren werden und sich entscheiden können, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Und Feminismus versucht daher, diese wundervolle Utopie der Freiheit aller Menschen zu schaffen. Und es gibt immer mehr, noch nicht ausreichend, aber so kleinere Bewegungen von Männern, die auch die Männlichkeitsbilder im Patriarchat hinterfragen. Weil das ist, glaube ich, am Ende der springende Punkt, dass wir brauchen viel mehr eine Emanzipation von Männern als eine Emanzipation von Frauen. Es gibt ganz tollen Netflix zum Beispiel einen Beitrag, einen Film, Dokumentation, der heißt Beyond Masculinity, der da wirklich richtig gut und bildlich drauf eingeht, was alles so ein bisschen falsch läuft im da, wie wir die Leben von allen Menschen irgendwie ja, unfrei machen.
Danke nochmal, dass du das so klar darstellst, weil ich glaube halt für diesen Diskurs brauchen wir halt beide Seiten. Ne? Und dass sich keine von beiden Seiten abgelehnt fühlt, sondern beide Seiten sich gesehen fühlen und darin ja am Ende die Lösung liegt auch. Danke fürs Teilen. Dann nochmal kurz zurück zu dir und zu deiner inneren Aufrichtung und zu deiner Klarheit. Du bist ja auch Aktivistin. Du bist Unternehmerin, du bist aber auch Aktivistin. Und bist gerade ja auch schon drauf eingegangen, wie stark dir manchmal versucht wird, einzureden, dass das, woran du glaubst, nicht richtig ist, dass das intuitive Wissen, das du hast, falsch ist, dass du falsch bist, so wie du ja dann bist als Frau, dass du dich eben nicht einordnest in das System, sondern es wagst, ja, dich da rauszustellen und eine ganz kühne neue These irgendwie in die Welt zu bringen. Für alle, die das auch fühlen und so spüren, ich will das auch und ich will aufstehen und ich will was sagen und ich spüre intuitiv, ich muss auch was sagen und ich habe so Angst. Ich fühle mich gelähmt oder ich meine, wir sehen es ja jetzt gerade auch im Iran mit dem, was passiert mit den Frauen, die da aufstehen, die ja tatsächlich, also Frauen und Männer, die ja tatsächlich ihr Leben dafür opfern und aufs Spiel setzen, für die Freiheit zu kämpfen. Wie schaffen wir es oder wie schafft es eine Frau oder auch ein Mann? Oder was kannst du mitgeben vielleicht an Tools, an Überzeugungen, an Integrität, an innerer Wahrheit? Wie können wir damit mehr in Kontakt kommen? Wie können wir uns da vertrauen? Und wie können wir die Angst dann auch von der äußeren Ablehnung nicht größer sein lassen als der Wunsch, was verändern zu wollen?
Also für mich ist oder über die Jahre war so wichtig immer so mein Squad, irgendwie mein Team an tollen Frauen, aber nicht nur, auch ein paar tolle Männer dabei zu haben, die Ähnliches irgendwie in sich haben oder ähnliche Dinge tun und wo in Momenten, die dann schwierig sind, man eben sich diesen Menschen widmen, zuwenden kann und genau diese Sachen besprechen, weil sie ähnliche Wege gehen, ähnliche Ideen haben und ähnliche Mechanismen auch vielleicht erleben. Und also das ist für mich bis heute so, so wichtig, wenn ich mich auch, also an sich ist ja für eigene Persönlichkeitsentwicklung so wichtig, sich regelmäßig in Frage zu stellen. Und dann gut zu unterscheiden, ist das jetzt ein wichtiges, sich und seine Ideen in Frage stellen oder geht jetzt dahin, dass meine Ideen abgewertet werden. Das ist manchmal gar nicht so einfach, das auseinanderzuhalten und da eine gute Gruppe um sich herum zu haben und nicht alleine zu sein, das ist so wichtig. Diese Gruppe kann auch flankiert werden oder ein schöner Teil davon ist zum Beispiel auch mein eigener Instagram, meine Verwendung. Also da Menschen zu folgen, die solche Wege auch gehen, die ich inspirierend finde, das mache ich ganz bewusst und ziehe da so viel von. Also es gibt so viele Menschen, ganz viele Frauen irgendwie, die ich als Vorbilder bezeichnen würde und deren Arbeit ich mir regelmäßig anschaue und mir denke und die auch als Vorkämpferinnen und Vordenkerinnen verstehe. Oder sind auch am Ende irgendwie so die Poetry-Bücher von der Rupi Kaurer, die genau darüber schreibt. Und dieses zu wissen, ach Moment, das passiert nicht nur mit mir, das bin nicht ich irgendwie gerade das Problem, sondern es ist ein Mechanismus in der Gesellschaft, das ist so wichtig. Für mich persönlich, ich mache auch seit 3,5 Jahren, glaube ich, jetzt Therapie/Coaching, das bei mir so eine wahnsinnige Lebensqualität gegeben hat und da vor allem an Themen wie Souveränität zu arbeiten, zu verstehen, ne, dieses Gefühl, ich hatte vor allem am Anfang der Gründung ganz oft das Gefühl, ich laufe irgendwo und überall wird an mir runtergezogen. Es zu schaffen, so als Bild weiterhin aufrichtig zu laufen, mich hinzuwenden, wenn ich das Gefühl habe, das ist berechtigte Kritik, die sollte ich mir angucken, aber die zu unterscheiden von Versuchen, meine Arbeit nur zu delegitimieren, da hilft mir mein Therapeut, Coach sehr doll, also ganz bewusst am Thema Souveränität zu arbeiten.
Ja, ja, super spannend und auch so schön zu sehen, dass also wie wichtig es ist, auch nicht darauf zu warten, dass dir irgendjemand die Legitimation gibt, deinen Weg zu gehen. Das ist ja auch so oft, so viele Menschen warten ja irgendwie darauf zu sagen, ja, du darfst jetzt Aktivist sein, ja, oder du darfst jetzt aufstehen oder du darfst jetzt dein Buch schreiben oder deinen Podcast starten. Und ich glaube, einer der schönsten Dinge, die wir dann auch als Frauen tun können, uns diese Macht selber zurückzugeben und nicht darauf zu warten, dass irgendjemand sagt, ja, du jetzt darfst du, sondern zu sagen, nein, ich mache jetzt einfach. Ja, ganz genau.
Also, ja. Und auch dann verstehen, ne, wenn also Frauen, die mich inspirieren, dann zu gucken, wie die es gemacht haben, das war genauso. Wenn ich irgendwie die Arbeit von der Luise Neubauer oder von der Düsen Tekal oder Rupi, wer auch immer, dieser tollen Frauen da draußen, das haben die alle genauso gemacht. Ja. Es hat einfach niemand darauf gewartet, dass irgendwie eine Luise Neubauer irgendwie allen bezüglich der Klimagerechtigkeit in den Hintern tritt. Niemand hat darauf gewartet. Genau.
Ja. Und zusätzlich kriegt sie halt so viel ab, ne? Wo man einfach denkt, okay, wie könnt ihr eigentlich? Aber genau. Das ist halt irgendwie die Perversität unserer Gesellschaft. Nochmal zum Thema Aktivismus. Mein Herz brennt ja extrem für Tiere und Tierrecht, wo ich mich auch sehr stark mache und wo ich aber manchmal dann auch merke, wie nah mir das geht. Mhm. Also, ja, brauchen wir jetzt gar nicht so im Detail darauf eingehen, aber ich finde es manchmal so schwierig, wenn man so viel was brennt und du siehst ja eine andere Welt in dir. Also du siehst ja, wie es sein kann. Ne? Du hast ja in dir diese Vision von einer Welt, die gleichberechtigt ist und wo Frauen und Männer in ihrem Potenzial sind und wo wir zusammen den geilsten Scheiß erschaffen können, einfach weil wir nicht 2 Billionen irgendwie in Atomwaffen stecken, sondern in Schulen, in Krankenhäuser, in Wissen, in Psychologie, in Wachstum. Ja. In Friedensforschung, in
Friedensministerien statt Verteidigungsministerien, ja.
Und das siehst du ja alles, ne? Also das ist ja, da sind wir uns ja wahrscheinlich sehr ähnlich, dass du hast dieses Bild in dir. Bei mir ist es, ich denke mir, einer der wichtigsten Wege dahin zu kommen, ist über Bewusstsein, ne? Also über inneres Aufwachen, über Spiritualität, über diesen Frieden in dir, weil das meiner Meinung nach auch eine der Grundlagen ist, um das überhaupt ja im Außen erschaffen zu können. Weil wenn wir es ja in uns nicht tragen, wie soll es im Außen sein? Wie gehst du damit um, mit dieser riesen Diskrepanz zwischen dem, was du in dir siehst und dem, wie es im Außen ist, und nicht aufzugeben und dran zu bleiben und weiterzumachen und nicht in dieser Frustration und Wut, die ja dann manchmal auch damit einhergeht, wo man manchmal einfach denkt, so ehrlich jetzt, also wirklich. wie gehst du damit um? Wo holst du dir deine Inspiration her, deine Hoffnung, dein Vertrauen? Und wie gehst du vielleicht auch in Momenten um, wo du einfach denkst, fuck. Weil solche Momente hast du bestimmt auch.
Das gibt's echt regelmäßig. Ja. Ja. Also so in der täglichen Arbeit, da hilft mir so sehr, dass ich so die großartigste Mitbegründerin habe, Nina. Mhm. Und wirklich so Momente wie, also die Tage wieder, wir sind in unterschiedlichen Strategieprozessen, auch von der Bundesregierung gerade eingebunden, zum Beispiel zum Rüstungsexportkontrollgesetz. Also das erste Gesetz, das es jemals in Deutschland geben soll, um Rüstungsexporte irgendwie zu kontrollieren. Davor wurde das ohne Gesetz gemacht. Und dann sitzt du in so Verhandlungen, Besprechungen mit so vielen Menschen der Rüstungsindustrie und du denkst dir nur, wie könnt ihr das irgendwie nicht sehen? Wie kann das sein, dass ihr euch dafür einsetzt, dass die Kontrollmechanismen so schwach sind, dass das wirklich so einfach Klein- und Leichtwaffen irgendwo hingeliefert werden? Wie könnt ihr das nicht sehen? Und da ist manchmal so viel Frust und so viele Ärger darüber, wie man sich vorstellt, wie Menschen auch von unterschiedlichen Dinge korrumpiert sind, ob das Geld oder Einfluss ist. Und in solchen Momenten, es ist total schön in unserer gemeinsamen Aufbau der Organisation, dass es sehr wenige Momente gibt, wo wir beide gleichzeitig frustriert sind. Es kann immer die eine die andere hochziehen. Das ist so das Schönste. Ich würde auch nie so Solo-Gründerin sein können, glaube ich, weil ich das so sehr brauche, diese andere Person. Und das hilft mir im Alltäglichen. Und sonst, weißt du, so Momente, also so ein ganz schlimmer Moment war Anfang des Jahres. Also natürlich, als am 24. Februar Russland den Krieg gegen die Ukraine begann, das war ein wahnsinnig, also traumatischer Moment, vor allem für die direkt betroffenen Menschen und darüber hinaus für sehr viele Menschen auf dieser Welt. Und mein Buch kam zufällig am selben Tag raus, weshalb sich sehr viel irgendwie auch irgendwie Wut und so von bestimmten Menschen auch mir gegenüber dann irgendwie ausgeladen hat, weil ich einen anderen Vorschlag für den Aufbau einer Gesellschaft mache, als was dort zu dem Punkt dann vielleicht auf höchster politischer Ebene eben gefordert wurde. Und in solchen Momenten, wo du denkst, krass, jetzt irgendwie oder drei Tage später, als Olaf Scholz, der Bundeskanzler, die Zeitenwende irgendwie verkündete und das 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr und irgendwie so eine Stimmung in der Gesellschaft war zu, ja, Militarisierung ist die einzige Lösung und am selben Tag irgendwie Putin seine Nuklearwaffen in erhöhte Alarmbereitschaft setzte und man von so vielen Seiten hört, nukleare Abrüstung und das Ganze, die Versuche über die letzten Jahre war alles um für nichts, brauchen wir nicht solche Organisationen. Und ich dann irgendwie mit meiner Bekannten, die Friedensnobelpreisträgerin ist, weil sie die Organisation zur Abschaffung von Nuklearwaffen leitet, die haben vor ein paar Jahren den Friedensnobelpreis für den Atomwaffenverbotsvertrag bekommen, und sie mir erzählt, wie die angegangen wurden und gesagt wurde, eure Arbeit bringt alles nichts, sonst Verschwendung. Und du dir dann denkst, das ist so krass, was hier gerade passiert. Wir brauchen genau diese Arbeit, dass so gewaltbereite Menschen wie ein Putin in der Zukunft nie mehr die Möglichkeit haben wird, mit einem Knopfdruck Hunderttausende von Menschen zu töten. Da müssen wir hinkommen und nicht sagen, genau diese brauchen wir jetzt nicht. Das sind so Momente, die gehen manchmal echt, die gehen tief. Also das Wochenende damals, das war krass, was da alles so, die große Weltlage, aber dann auch im Kleinen und mir gegenüber, was da irgendwie so passiert ist. Aber in dem Moment dann für mich die Möglichkeit zu haben, Leute anzurufen wie eine Beatrice, die diese Organisation zur Abschaffung von Nuklearwaffen leitet und andere Menschen, die diese Kämpfe seit Jahrzehnten schon vor mir geführt haben, die anrufen zu können, das ist dann das, was mir hilft. Also immer wieder das Gespräch mit anderen, die bestimmte Kämpfe auch eben schon geführt haben, und dann zu erfahren, wie sie eben nicht desillusioniert wurden, sondern immer weiter gemacht haben. Mhm. Das ist für mich die größte Bestärkung.
Danke fürs Teilen. Und ja, so wichtig, dass diese Arbeit weiter stattfindet. Also, weil ich glaube, aufgeben ist ja keine Option.
Und es klappt ja auch. Ne? Das ist der andere wichtige Punkt. Also die eigene Selbstwirksamkeit zu erkennen, für mich selbst zu wissen, Moment, ich habe es irgendwie geschafft, dazu beizutragen mit vielen anderen, dass ein Gesetz geändert wurde zu Nein heißt Nein. Moment, ich habe es irgendwie geschafft, dass vor 8 Jahren ein Diskurs zur Verbindung von medialen Sexismus und Gewalt gegenüber Frauen stattgefunden hat und dass sich da auch Dinge geändert haben. Und wir haben mit der Organisation dazu beigetragen, dass feministische Außenpolitik im Koalitionsvertrag ist und dass mein Buch Tausende von Menschen gekauft haben. Und Moment, da gibt's eine Selbstwirksamkeit, darauf sich zu besinnen und dann ein Verständnis für historische Veränderungen zu haben. Wie hätte es irgendwie Fridays for Future mit Anführerinnen wie Greta und Luisa und die vielen, vielen, vielen Women of Color auf der ganzen Welt, hätte es die nicht gegeben, dann hätten wir in den letzten 4 Jahren, ungefähr 3, 4 Jahren, nicht solche Riesenschritte gemacht. Also es gibt diese Wirksamkeit, ganz viel da draußen, überall. Wir müssen nur mal kurz gucken und dann Bücher darüber lesen, ganz wichtig.
Ja. Du hast ja ganz am Anfang erzählt, dass du eine gemeinnützige Organisation gegründet hast, also eine GmbH. Mhm. Kannst du da nochmal drüber erzählen, weil ich finde, das ist auch vielleicht ein schöner Weg für alle Frauen und auch Männer, die gerne gründen wollen und sagen, ich will aber auch irgendwas Gemeinnütziges machen. Also welches Potenzial steckt da drin? Warum hast du dich dafür entschieden, nicht für eine normale GmbH oder nur eine NGO, also nur ein Verein zum Beispiel? Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, was es für dich auch bedeutet, Aktivismus und Unternehmertum miteinander zu verbinden und welches Potenzial du da drin siehst.
Total gern. Genau, also Anfang der Gründung war so die Frage, wird es ein e.V., wird es eine GmbH oder was genau wird das denn? Und für mich war so, wie ich selbst arbeite, wie ich am liebsten Prozesse habe, wie ich mein Leben strukturiere und organisiere, ist es sehr wichtig, irgendwie sehr effizient, effektiv und einem hohen Output zu arbeiten, um eben diese, weil ich dieses Ziel dieser Wirksamkeit habe und weil das einfach zu große Themen sind, wo ich noch gar nicht so viel Zeit lassen möchte. Und da war die GmbH, die gemeinnützige GmbH, für mich, für uns die richtige Rechtsform, weil sie eben die schnellere Entscheidungsprozesse auch erlaubt. Beim e.V. ist es meistens mehr über gemeinsame Abstimmungen. Das hat total seine Berechtigung. Für ganz viele Organisationsformen ist es das Richtige, weil man eher basisdemokratisch agieren möchte. Ich möchte meine Organisation eher wie ein sehr schnell agierendes, effizientes Unternehmen führen. Mhm. Weil auch wir haben gar keine Zeit zu vertrödeln. Also Zivilgesellschaft an sich ist so unterfinanziert und dann nochmal feministische Zivilgesellschaft bekommt so wenige Gelder in unserer Gesellschaft. Wir können uns gar nicht leisten, irgendwie rumzutrödeln. Weil jede Minute, die wir haben, irgendwie an einem Projekt zu arbeiten, das Geld ist sehr schnell viel weg, da ist kein Puffer da. Also nicht nur, dass wir gar keinen Puffer haben dürfen, gemäß der Rechtsform, aber die Gelder für Feminismus, für Gleichberechtigung, Gerechtigkeit sind so limitiert, wir können uns kein Trödeln irgendwie erlauben. Und daher das ist einfach auch die Form der Arbeit, die mir am nächsten liegt. Und genau eine... Also es wird oft, so unterschiedliche Gedanken im Kopf, es wird oft, wenn wir irgendwie in Deutschland auch über Gründerinnentum sprechen, wird eigentlich fast nur auf den Privatsektor geguckt. Mhm. Und das finde ich sehr schade und sehr limitierend, weil es gibt ganz großartige Gründerinnen eben im gemeinnützigen Unternehmerinnentum-Bereich, was ein Wort. Und die, wie wir agieren, wie wir unsere Leute Gehälter bezahlen, wie wir uns um HR und Finanzen kümmern. Also es ist nichts anderes als ein Unternehmen so. Und gleichzeitig können wir aber mit dem, weil wir die Gemeinnützigkeit anerkannt bekommen haben, haben wir uns bestimmten Zielen verpflichtet. Das ist bei uns irgendwie Beitrag zur Friedensförderung, Beitrag zur Gleichberechtigung, zur internationalen Verständigung. Da gibt es so einen bestimmten Katalog gemäß des Finanzamtes, weil man die Gemeinnützigkeit bekommt. Und weil wir eben genau dazu arbeiten, weil wir sehr streng kontrolliert werden, unsere Finanzen, weil wir eben zum Beispiel auch Spenden einnehmen dürfen durch die Gemeinnützigkeit und Projektförderungen durch Ministerien und Zuwendungen, gibt es so bestimmte Besonderheiten, aber es erlaubt das eben, aktivistische Themen und Gerechtigkeitsthemen in Unternehmensform gemeinnützig zu bearbeiten.
Hm. Ja, spannend. Mega cool. Also voll die gute Lösung ja am Ende so ja. Als, das als Symbiose dann zu nutzen.
Und es ist überhaupt nicht weit, noch nicht weit verbreitet tatsächlich, die gemeinnützige GmbH. Also es ist mein Bereich, deswegen kenne ich natürlich einige gemeinnützige GmbHs, aber das ist ganz, ganz wenigen bewusst. Darum schön, dass du die Frage gestellt hast.
Ja, weil was ich halt auch spannend finde, ist, dass ja viele auch diesen Konflikt haben, entweder ich tue Gutes oder ich bin erfolgreich. Ne? Also so da, bei ganz vielen gilt ja da dieses Entweder-Oder, was ich nicht sinnvoll finde, weil ich glaube...
Es ist nicht nachhaltig.
Es ist nicht nachhaltig und es am Ende brauchst du auch gewisse Ressourcen, um ja wirklich etwas verändern zu können. Also,
absolut.
Und ich denke so oft, es bringt ja nichts, wenn nur irgendwelche, ich sage jetzt mal Mistkerle, reich sind und Geld als Machtpotenzial quasi einnutzen, um was zu verändern. Sondern du brauchst ja auch Leute in Positionen, die wirklich Gutes machen wollen, die Geld verstehen, damit arbeiten können, um es als Instrument einzusetzen, um was verändern zu können. Das ist ja einer von vielen Hebeln, die wir einsetzen können.
Ja, und deswegen so schön, dass du das ansprichst. Da will ich kurz noch was dazu sagen, weil das so wichtig ist. Ich habe das Gefühl, und das zeigt sich zum Beispiel in fast meiner täglichen Arbeit, wenn dass meine Kollegin, die irgendwie meine Anfragen bearbeitet, dass sie fast jeden Tag wirklich Anfragen zurückantwortet zu, ja, ich soll irgendwo sprechen, aber es gibt kein Honorar dafür. Und das ist, also die Opportunitätskosten von dem sind dann eben, dass ich in dem Moment nicht Geschäftsführerin meiner Organisation bin und dass ich Zeit für etwas aufwende, wo nicht Geld reinbekommt, um dann wieder faire Gehälter an mein Team zu zahlen. Und weil es gibt, glaube ich, in unserer Gesellschaft diesen Mindset, was du eben gesagt hast, wenn du Gutes tust, brauchst du kein Geld dafür. Und das ist diese, und das ist dann auch eben wieder mit dem Männer-Frauen-Thema verbunden, weil es gibt eine Überrepräsentation von Frauen in unterbezahlten und gemeinnützigen Bereichen. Und das ist so, ich empfinde das als so diese Extended Care Work. Ne? Also Care Work, Frauen leisten disproportional die Sorgearbeit in unserer Gesellschaft, die nicht bezahlt ist. Und Frauen leisten disproportional diese gemeinnützige Arbeit, die zivilgesellschaftliche Arbeit, die man dann auch wieder denkt, ach, muss auch nicht bezahlt werden, weil es eben Frauen machen. Aber ich habe irgendwie 16 Leute zu bezahlen, deren Gehälter, und die verdienen, das sind mein Team, das sind so die best ausgebildeten Leute, die davor bei den Vereinten Nationen, in Regierungen gearbeitet haben, den besten Unis ausgebildet, die verdienen, denen steht ein faires Gehalt zu. Das kann ich aber nur zahlen, wenn wir durch unsere Projektarbeit, wenn durch mein Speaking, was auch immer, faires Geld reinkommt, damit ich das dann weitergeben kann. Das ist ein ganz normales Unternehmen. Man würde doch auch nicht zu einem Beratungsunternehmen, das nehme ich gerne als Beispiel irgendwie, auch Ministerien gegenüber, die fragen so viel unsere Expertise unbezahlt an, weil wir ja Zivilgesellschaft sind. Wir sollen ja froh sein, wenn wir unsere Expertise geben. Die würden irgendwie ein Roland Berger, BCG, McKinsey, da werden Tagessätze gezahlt, von denen können wir nur träumen. Da wird auch keine Expertise umsonst angezahlt. Und Zivilgesellschaft schon? Ja. Wie kann das sein?
Ja. Und ich finde, das ist, glaube ich, einer, und wo ich auch alle Frauen irgendwie zu aufrufen möchte, auch da irgendwie in so ein Selbstwert und auch in ein Selbstbewusstsein zu kommen, für die Arbeit, die wir tun, gut bezahlt werden zu dürfen. So und sich nicht dafür schämen zu müssen und nicht irgendwie zu denken, ja, aber ich tue ja Gutes, sondern ja, gerade weil du Gutes tust, solltest du auch dafür Geld bekommen, damit mehr Menschen Gutes tun können und du es ja auch weiter in den Kreislauf bringen kannst. Und ich glaube, das spüre ich so sehr auch in meiner Arbeit und was mir ja so oft auch wieder gespiegelt wird, so die Angst davor, was für die eigene Arbeit zu nehmen. Und das ist halt, hängt ja alles miteinander zusammen. Ne? Deswegen da auch, ja, danke, dass du es auch nochmal so gesagt hast und auch dargestellt hast, was bei dir ja auch dann dahinter steht, die Gehälter, die du bezahlst und das Unternehmen, und dass es ja auch einfach fair sein soll und sich auch gegen diese Anspruchshaltung zu wehren, immer so, ja, du machst es doch umsonst. Also ich meine,
du bist doch froh, dass du eine Bühne hier bekommst. Von der Bühne, die ich jetzt bekomme, kann irgendwie China und Damian und so nicht ihre Miete zahlen. Nee, geht nicht.
Allerletzte Frage, die ich all meinen Gästen immer stelle im Podcast, geht jetzt nochmal komplett in eine andere Richtung. Stell dir vor, du hast noch ein ganz, ganz, ganz langes, sehr erfülltes und erfolgreiches Leben. Also du wirst wahnsinnig viel verändern. Du wirst wirklich die feministische Außenpolitik maßgeblich vorantreiben, global. Noch ganz viele Bücher schreiben, alle möglichen Sachen machen, mega das geile Leben führen. Irgendwann kommt aber der letzte Tag deines Lebens, ja. Ganz, ganz, ganz lange noch hin. Und ich würde zu dir kommen und sagen, Christina, du,
heute ist der letzte Tag deines Lebens. Und es gab ein kleines Problem, es wurde alles gelöscht. Also deine Bücher sind weg, leider ist all gone. Ich habe aber ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und du könntest jetzt auf dieses weiße Blatt Papier drei Dinge schreiben, von denen du dir wünschen würdest, dass wir Menschen danach leben. Drei Weisheiten, wenn sonst nichts mehr da wäre von allem, was du jemals gesagt hättest, was wäre das Wichtigste, was du zu sagen hättest? Was würdest du aufschreiben?
Ja, dass ich würde aufschreiben, dass wenn Menschen, ich glaube, im Leben versuchen wir alle irgendwie tiefe, aufrichtige, meaningful irgendwie Beziehungen aufzubauen. Wenn wir das hinbekommen und die mit Kindness und Caring unterfüttern, dann würden sich am Ende des Tages viele politische Fragen nicht stellen, weil wir irgendwie Menschen an Grenzen nicht abweisen würden, weil wir natürlich alles dafür geben würden, Armut zu bekämpfen und natürlich alles dafür geben würden, um Konflikte zu beenden, weil da Menschen sterben. Wenn wir, genau, also der Fokus, jeder Mensch, ich wünschte, dass jeder Mensch den Fokus auf empathische, kind und caring, meaningful Beziehungen im Leben geben würde, dann wären viele politische Fragen überhaupt nicht mehr relevant.
Hm. Ja, glaube ich. Noch irgendwas oder wäre das für dich vollständig?
Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Mega schön. Danke von Herzen, wirklich für alles, was du tust, wie du es tust. Danke für deine Strahlkraft, danke für deine innere Klarheit. Und ich habe so geliebt, dir zuzuhören, weil ich finde, du bist einfach auch so wahnsinnig geil eloquent. So, ich stehe da total drauf, das ist richtig geil. So, ich mag das einfach, wenn Menschen einfach so klar sind in dem, wer sie sind, was sie wollen, wie sie es machen. Ich finde, das hat immer so was voll Beruhigendes. Und man denkt so, ach ja, ich könnte dir ganz Tag zuhören. Und ich hoffe, dass du einfach immer an dich glaubst, an deinen Weg glaubst und wirklich das weitermachst, was du machst, weil es ist so wichtig und es ist so relevant. Und ich glaube, wir stehen gerade gesellschaftlich an einem extremen Schneideweg, wo wir alle gerade wählen dürfen, wer wir sein wollen und welche Gesellschaft wir erschaffen wollen. Und dass wir uns alle auch daran erinnern können, dass wir einen Einfluss haben und den auch nutzen dürfen und sollen. Und ich finde es dann immer wahnsinnig inspirierend, wenn es so Menschen gibt wie du, die sich einfach vorne hinstellen, die sagen, hier ist meine Hand, das ist der Weg, so let's go together. Also danke für dein Sein und danke für alles, was du tust.
Danke dir.
Willkommen zurück aus diesem Gespräch mit Christina Lunz. Ich hoffe, ja, dass du dich gerade sehr inspiriert fühlst und eine Möglichkeit auch siehst, wie wir als Gesellschaft anders miteinander umgehen können, wie du selber einen Beitrag dazu leisten kannst und wie wichtig es ist, gerade wenn du auch eine Frau bist, deiner Intuition zu vertrauen, deinem Urwissen zu vertrauen und wenn du ein Mann bist, Frauen auch darin zu unterstützen und zu sehen in ihrer Weiblichkeit, in unserer Intuition, in unserem Urwissen, was wir in uns tragen und keine Angst davor zu haben, sondern dass wir uns da gegenseitig ganz anders und kraftvoller begegnen können. Und wie gesagt, ich würde mich riesig freuen, wenn dir das Gespräch geholfen hat, gefallen hat, was du daraus für dich mitnehmen konntest. Teile es so gerne auf Instagram, Facebook, wo auch immer du Sachen teilst, LinkedIn, über deinen Newsletter, damit so viele wie möglich dieses Gespräch hören und wir nach und nach etwas verändern können in uns selbst und dadurch eben auch im Außen. Weil das ist meine Hauptintention oder meine Vision, dass ich gerne so viele Menschen wie möglich in Kontakt bringen möchte mit sich selbst, mit der Verbindung in sich selbst, weil ich daran glaube, dass umso mehr wir in uns im Frieden sind und in uns geheilt sind und in unserer inneren Fülle sind und damit verbunden sind, wer wir wirklich sind und dass wir darüber unglaublich viel im Außen verändern können. Also vielen, vielen Dank fürs Teilen und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Wenn du gerne ein bisschen mehr oder ein bisschen tiefer deine eigene spirituelle Praxis noch vertiefen möchtest, dann komm unglaublich gerne zu mir ins Higher Self Home. Das ist mein monatlicher Membership-Bereich und wir haben da in jedem Monat ein anderes Thema. In diesem Monat ist das Thema Ich bin genug, wo es wirklich darum geht, dass du für dich diesen Glaubenssatz auflöst, nicht genug zu sein, nicht liebenswert genug zu sein, immer um Liebe zu kämpfen und du kriegst im Higher Self Home dann immer eine Live-Session mit mir, eine wunderschöne Meditation, die ich dann zu dem Thema immer aufnehme, eine Yoga-Session, Special Guest-Sessions, das Workbook und du hast Zugriff auf mittlerweile über 4 Jahre Themen von jedem Monat, also eine riesige Bibliothek oder Mediathek vielmehr mit Videos, mit Workbooks, mit Meditation, ist einfach wunderschön und kannst es auch über meine App nutzen, also ein sehr, sehr, sehr schöner Weg, regelmäßig einfach drin zu bleiben in der eigenen spirituellen Routine, weil ich weiß, wie schwer das manchmal ist. Und dann versuche ich im Higher Self Forum, das so ein bisschen dem einen Rahmen zu geben, dass du dich da leichter durchbewegen kannst. Und wenn du da gerne dabei sein möchtest, dann freue ich mich sehr, wenn wir uns im Higher Self Forum sehen. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Umarme dich von Herzen und wie immer meine Abschlussworte hier im Podcast, wo auch immer du gerade stehst im Leben und welche Wellen dich gerade gefühlt vielleicht überrollen oder welche großen Fragezeichen du hast. Erlaube dir, still zu werden, den Blick nach innen zu richten und dich mit diesem tiefen Urwissen in dir zu verbinden, dass du unendlich schöpferisch bist und dass dieses Leben für dich ist, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, aber dass es einen höheren Plan gibt und dass wir uns da rein vertrauen dürfen. Und solange du aus Liebe handelst, solange du aus der Intention von Frieden handelst und von Verbindung, wird etwas Gutes entstehen. Vertraue dir, vertraue dem Leben und vertraue darauf, dass alles gut wird. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Fühl dich umarmt, es ist so schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste, deine Laura.